12. Februar 1934. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Heute ist der 12. Februar 2025. Der Tag, an dem sich die Geschehnisse am 12. Februar 1934 zum 91. Mal jähren. Viele von uns wissen nicht mehr, was damals geschehen ist. Und es scheint sie auch nicht zu interessieren. Es ist ja alles schon so lange her und die Zeiten waren eben andere und überhaupt, lasst uns doch endlich mit der Geschichte in Ruhe, die eh keinem mehr was angeht. Zeitzeugen gibt es allerdings keine mehr von den Geschehnissen an diesem Tag und den folgenden. Niemand kann mehr aus eigener Ansicht Zeugnis ablegen, doch es gibt viele Geschichten darüber. Ich sage absichtlich Geschichten und nicht die Geschichte. Denn Geschichte ist niemals das, was wir als wahr oder unwahr bezeichnen würden, sondern sie ist das, was uns überliefert wird. Diese Überlieferung wird durch die Weltsicht bzw. die Einstellung dessen, der sie niederschreibt, beeinflusst. Dazu muss man noch nicht einmal etwas interpretieren. Allein das, was man auswählt und als überliefernswert erachtet, während anderes weggelassen wird, verfälscht das Bild. Deshalb kann es keine wirklich wahre Geschichtsschreibung geben, denn sonst müsste man verleugnen, dass man selbst ein Mensch ist. Nur eine Maschine kann tatsächlich emotionslos auswerten. Aber es wird deshalb nicht wahrer, denn was eine Maschine nicht kann, ist die Art und Weise, die Intention des Festgehaltenen zu interpretieren. Schließlich geht es nicht nur um Fakten, sondern selbst mitten im Geschehen wird etwas anders gedeutet, als es wirklich ist. Der 12. Februar 1934 bzw. dessen Rezeption ist eines der bedeutendsten Beispiele dafür. Noch heute vertreten zum Beispiel die Sozialdemokraten die These, dass sie alles dafür getan haben, um Österreich vor dem Faschismus zu retten. Dass das eine Lüge bzw. Geschichtsverfälschung ist, kann nur jemand nicht sehen, der diese These gerne vertritt. Um den Verrat der eigenen Gesinnungsgemeinschaft nicht nur am Land, sondern vor allem an den Menschen, die ihnen vertraut haben, zu negieren. Dabei ist es so offensichtlich und wird auch von einigen Sozialdemokraten selbst mittlerweile eingestanden. Genauso ist es mit den christlich-sozialen Fraktionen, die immer noch meinen, dass die Etablierung des Austrofaschismus ein Weg gewesen wäre, um uns vor dem damaligen Volkskanzler zu bewahren. Und weil sie das nach wie vor glauben und weil sie immer noch meinen, dass sie es nicht waren, die dem Faschismus aus Deutschland, der Auslöschung des eigenen Landes, den Weg geebnet haben, hängt auch der gute Engelbert Dollfuß immer noch in der Parteizentrale in der Lichtenfelsgasse im 1. Wiener Gemeindebezirk. Dabei haben wir es mit aller Eindeutigkeit mit Geschichtsfälschung zu tun oder, wenn man es nicht zu hart ausdrücken möchte, mit einer Art und Weise, die Geschehnisse zu sehen, die einen selbst von aller Schuld befreit. Egal, wie eindeutig sie ist. Aber mit der Zuordnung von Schuld ist es auch nicht getan, beziehungsweise es ist ein Unterfangen, das wenig Sinn hat. Selbst wenn die Schuld gesehen wird, ändert das nichts daran oder verstellt möglicherweise sogar den Blick dafür, was dazu führte oder welche Entwicklungen dies begünstigte. Wenn man das aber nicht sieht, wird man zwangsläufig die Entwicklungen, die diese Richtung führten, nicht erkennen bzw. sie nicht als solche erkennen wollen. Dabei sind wir wieder mittendrin. Deshalb ist es wichtig, nicht nur des 12. Februar 1934 zu gedenken, an den so viele ArbeiterInnen ihr Leben einbüßten, ermordet von der Exekutive oder Militär, weil sie es wagten, für ihre Freiheit, ihre Rechte und ihr täglich Brot einzutreten. Eigentlich, weil sie keine Wahl hatten. Es war letztlich die pure Verzweiflung, die diese Menschen bei 30% Arbeitslosigkeit und strengsten Gesetzen für Ausgesteuerte auf die Straße trieb. Es ging bei ihnen ums nackte Überleben. Am 12. Februar 1934 und den folgenden Tagen, die aber nur den Höhepunkt einer Entwicklung bildeten, die bereits mit dem Ende des Ersten Weltkrieges begonnen hatte, wenn nicht gar schon früher. Es waren die ArbeiterInnen, die den Blutzoll brachten, nicht deren Führer, die sie nicht nur nicht beschützten bzw. für sie eintraten, sondern sie verraten haben. Immer und immer wieder, von 1918 bis 1934. Und nach dieser Woche im Februar, in der rücksichtslos die Menschen in diesem Land von der eigenen Exekutive, von Polizei und Militär angegriffen wurden, nach dieser Woche war das Schicksal bzw. der Untergang Österreichs eigentlich besiegelt. Aber war das tatsächlich unabwendbar gewesen? Ist es wirklich etwas, was völlig überraschend kam? Oder gab es Vorzeichen? Es gab nicht nur Vorzeichen, sondern massive Verstöße gegen die Menschlichkeit. Angriffe auf die eigene Bevölkerung, die nichts weiter tat, als ihrem Unmut Luft zu machen und das Grundlegendste verlangte, was man zum Leben braucht. Alle ÖsterreicherInnen? Nein. Es war der Kampf der Bourgeoisie gegen die Arbeitenden. Die Angst ging um in Europa nach dem Ersten Weltkrieg, die Angst vor dem Gespenst, das Karl Marx und Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest im ersten Absatz mit Namen benennen. Das Gespenst hieß Kommunismus. Die Oktoberrevolution in Russland war erfolgreich gewesen. Dies war mit ein Grund für die Angst unter den Kapitalisten, die Angst, dass auch in Österreich die Arbeiterschaft die Revolution durchführen würden. Die Chancen hätten gut gestanden, zumal im angrenzenden Ausland die Räteregierungen an die Macht kamen, 1919 in Ungarn und in Bayern. Die Ungarn boten der österreichischen Arbeiterschaft ihre helfende Hand. Ungarn hätte mit notwendigen Lebensmitteln aushelfen können, wohingegen Österreich mit der entwickelten Industrie nach Ungarn hätte liefern können. Doch hat die Arbeiterschaft bzw. ihre Vertretung, die SPÖ, diese Chance genutzt? Keineswegs. Das Angebot wurde rundweg abgelehnt. Statt Revolution gab es sozialistische Evolution in Form von Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Das Ende des 12-Stunden-Tages, die Einführung von Urlaub und Krankenstand etc., was dann allerdings wieder sukzessive ausgehöhlt und zurückgenommen wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall wurde die Arbeiterschaft wieder einmal von ihren eigenen Vertretern verraten und mit Brotkrumen abgespeist. Die Kapitalisten konnten aufatmen. Wieder einmal hatte sich die SPÖ als System Erhalterin im Sinne der Reichen und Mächtigen erwiesen. Auch die Reparationszahlungen wurden nicht von denen getragen, die sie tragen hätten können, sondern von den arbeitenden Massen. Es kam zu Teuerungen, die das Leben fast unmöglich machten. Der Unmut machte sich in Aufständen Luft. Das größte Blutbad wurde in der Hörlgasse verursacht. Zitat: Als ich am 17. April 1919 dem Gründonnerstag nach Versammlungen an verschiedenen Plätzen Wiens, Heimkehrer, Arbeitslose und Invalide vor dem Parlament zu einem Demonstrationszug für ihre wirtschaftlichen Forderungen, für Arbeitsbeschaffung, Überbrückungshilfen und Erhöhung der Brotrationen sammelten, hielt die Polizei in den Höfen des Parlaments und unter der Rampe Einsatzkommandos bereit. Die Demonstration verlief in voller Ruhe, und es wurde eine Delegation ausgewählt, die der Regierung im Parlament die Forderungen vorbringen wollte. Die Delegation fand die Tore geschlossen, weshalb die Menschenmenge nicht auseinanderging. Als Renner endlich erschien und die Forderungen ablehnte, ertönten Sprechchöre: Hoch die Sozialistische Republik! Die Sicherheitswache, zu Fuß und zu Pferd, ging gegen die Demonstranten vor. Und da sich die Menge der Räumung widersetzte, wurde Volkswehr aufgeboten. Es kam zu einer Schießerei, wobei es 6 Tote und etwa 50 Schwerverletzte, meist Demonstranten, gab. Die bürgerliche und sozialdemokratische Presse entrüstete sich über einen angeblichen kommunistischen Putschversuch, während die KPÖ nachwies, dass es ein Verzweiflungsausbruch verhungernder und belogener Proletarier gewesen war. Aus dem Buch Februar 1934 von Arnold Reisberg, Seite 96. Es ist etwas, was sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht. ArbeiterInnen, die einfach überleben wollen, werden von der Staatsmacht niedergeschossen, ohne dass mit ihnen überhaupt geredet wird. Und wenn, dann wird ihnen das Grundlegendste einfach verweigert. Aber das schlimmste Verbrechen beging die Polizei am 15. Juni 1919 in der Hörlgasse. Zu dieser Zeit hatte die Agitation rund um den Anschluss an die Räteregierung in Ungarn seinen Höhepunkt erreicht. Die Regierung wollte ein Viertel der Volkswehr mobilisieren, was viele Menschen mit Arbeitslosigkeit bedroht hätte. Darunter vor allem, was kann es anders sein, Linke. Deshalb beschloss die KPÖ, auf die Straße zu gehen, was auch ihr gutes Recht gewesen wäre. Doch die Polizei griff zu einer ungeheuren Provokation. Zitat: Am Abend des 14. Juni drangen Bewaffnete in das Parlament der Kommunisten in der Pulverturmgasse im 9. Bezirk ein, angeblich um 4 Führer zu verhaften, und nahm die gesamte führende Aktiv 130 Funktionäre der KPÖ fest. Ebenfalls Februar 1934 von Arnold Reisberg, Seite 98. Ziel dieser Aktion war, die Kommunisten führerlos zu machen, was auch gelang. Zitat weiter: Und so hatte die Polizei am 15. Juni ihren wohlkalkulierten Vorwand für ein Blutbad. Die Demonstranten standen ohne Führung da und zogen vor das Polizeigefängnis, um die Befreiung der Verhafteten zu fordern. In der Hörlgasse trat ihnen Polizei und die aus Sozialdemokraten zusammengesetzte Stadtschutzwache entgegen, die von der Schusswaffe Gebrauch machten. Zugleich ging berittene Polizei mit gezogenem Säbel gegen die Menge vor. Auf dem Pflaster blieben 12 Tote und etwa 80 Schwerverletzte liegen, von denen 8 später an ihren Verletzungen starben. Eben da Seite 98. Ein weiteres Blutbad auf dem Weg in den Faschismus, direkt unterstützt von der Sozialdemokratie und dem sozialdemokratischen Innenminister Eldersch. Die nächste große Provokation geschah im Jahr 1927. In Schattendorf wurden 2 Menschen von der Reaktion erschossen. Ein 40-jähriger Kriegsinvalide und ein 9-jähriger Junge. Als die Täter freigesprochen wurden, kam es zu verständlichen Aufständen, die im Justizpalast Brand gipfelten. Die Polizei wurde bewaffnet und schoss die unbewaffneten Demonstranten nieder, wo immer sie ihnen begegneten. Stundenlang, als wären sie keine Menschen, sondern Freiwild. Der Kampf der Regierung gegen die Berechtigten Aufwallungen des Volkstorns, den sie selbst verursacht hatten, nahm groteske Formen an. Unter der Ägide bzw. Mitwirkung der Sozialdemokratie, der es rein um die Erhaltung des Status quo ging, ohne die Bedürfnisse der Menschen zu berücksichtigen, für die sie einstehen sollten, wurde der direkte Weg in den Austrofaschismus zunächst geebnet, der dann in die Okkupation Österreichs durch Hitler führte. Der Aufstand der Arbeiterinnen, die sich betrogen, verraten und verkauft sahen, beginnend im Hotel Schiff in Linz in den Morgenstunden des 12. Februar 1934, war der letzte Versuch, das Ruder noch einmal herumzureißen. Wiederum allerdings, um zu erleben, dass die Führung der SPÖ die Menschen im Stich ließ. Bis zuletzt wären die Kommunisten, die übrigens zu dem Zeitpunkt schon verboten waren, bereit, die Einheitsfront tatsächlich zu schließen. Doch die zur Zusammenarbeit gereichte Hand wurde immer ausgeschlagen. Deshalb ist es wichtig, dass dieses Tages nicht nur gedacht wird, sondern er endlich zum Feiertag wird, zur Mahnung gegen Rechtsextremismus und Faschismus. Aber vor allem, dass der Geschichtsunterricht dieses Thema breiter aufgreift und junge Menschen darüber informiert. Heute jährt sich das Gedenken zum 91. Mal. Und just in diese Zeit fallen Verhandlungen zur Regierungsbildung, die uns einen identitären, rechtsextremen Kanzler bescheren soll. Das Blut jener, die für die Erhaltung eines freien Österreich, einer aufrechten Arbeiterschaft vergossen wurde, ist immer noch nicht gesühnt. Wenn wir es zulassen, dass Faschisten wieder an die Regierung gelangen, demokratisch legitimiert, zumindest in der Form, wie sich die Demokratie entwickelt hat, dann haben wir tatsächlich nichts aus der Geschichte gelernt. Viele von uns haben wahrscheinlich Geschichte nicht einmal gelernt, weswegen sie gar keine Möglichkeit haben, aus ihr zu lernen. Die große Gefahr ist heutzutage kein Generalstreik, keine linke Machtübernahme, sondern die völlige Apathie gegenüber einer künftigen Regierung, die sich durch die Aushebelung der Menschenrechte, die Abschiebung von MigrantInnen, die Zerstörung der Natur und der Zukunft und der Aufrechterhaltung einer Oligarchen-Wirtschaftsordnung und der Ausschaltung der Meinungs- und Pressefreiheit auszeichnet. Wir dürfen nicht tatenlos zusehen und sie einfach machen lassen, denn es wird ja sowieso schon nicht so schlimm werden. Stimmt, es wird noch schlimmer werden und das dürfen wir nicht zulassen, solange es noch möglich ist. Gemeinsam für Solidarität, Menschenrechte und Freiheit in einem umfassend gesellschaftlichen Sinne, das sind die Werte, die eine Welt voller Love, Peace and Tofu auszeichnen und ohne die es keine Menschlichkeit und keine funktionierende Gemeinschaft geben kann, wie wir es jetzt schon erleben. Wir lassen uns nicht von der Großspurigkeit der Faschisten beeindrucken. Sie versuchen zwar so zu tun, als wären sie die Mehrheit, aber das sind sie ganz und gar nicht. Wir müssen nur unsere Kräfte bündeln für eine gerechte Gesellschaft, für Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast und lade dich ein, wieder dabei zu sein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Hinterlasst mir einen Kommentar oder schreibt mir eure Meinung an hello@novelsforyou.com. Ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal.